rein brandschutztechnisch sehe ich ja einige Mängel. Sie wollen doch nicht, dass hier irgendetwas passiert. So nach dem Motto, ja.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Hast du deinen Heiligenschein weggewischt, Mike?
Ja, das waren nur wieder die Schlieren von meiner neuen Handcreme auf dem Kameradisplay.
Nicht schlecht. Achtest du auf deine Hautgesundheit? Ja,
ja, doch schon. Also mich stört zumindest, wenn es nicht gut ist. Wenn es juckt oder man Ausschlag irgendwie hat an Händen oder im Gesicht. Das ist doch kein Idealzustand, oder?
Als Schreibtischarbeiter muss man seine Hände auch eincremen. Ich hatte jetzt auf dem Sternenklang-Festival ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem, der gemeint hat, ich soll mal seine Profession durch seine Hände herausfinden. Und ich dachte mir so, naja, so weiche Hände, keine Ahnung. Er meinte, er ist Schreiner. Ich meinte so, hä? Also ich kenne die Hände von meinem Vater offensichtlich nicht. Und da hat er gesagt, naja, er cremt sie halt seit 25 Jahren regelmäßig ein. Sehr interessant. Aber auf der anderen Seite, man braucht doch auch entsprechend Hornhaut und so, um die Belastung.
Also ich glaube, beim Schreiner, also das ist beim Gitarrespielen, ist das auch so. Das wird dann eine Art von Hornhaut, das merkt man dann nicht mehr wirklich als Hornhaut. Also das sieht dann wirklich aus wie ganz normale glatte Haut und ist einfach nur sehr dicke Haut an der Stelle. Also da kann man jetzt nicht, muss man sich nicht so schwielend vorstellen oder irgendwas. Ich bin jetzt aber auch nicht wie mein Kumpel Matt Heafy, der hier 6 Stunden am Tag Gitarre übt oder irgendwie sowas, das nicht. Aber ich sag mal, ich kann schon mit meinen Fingerspitzen auf eine Herdplatte länger greifen als der Normalbürger, sag ich mal, durch das Gitarrespielen. Wenn man das dann ordentlich eincremt, gerade bei so Berufen, Fliesenleger, Schreiner irgendwie, wo du auch viel mit Sachen zu tun hast, was man die Haut austrocknen oder angreifen kann, da ist so eine Schutzcreme und so eine rückfettende Creme, das ist schon viel wert. Glaub ich auf jeden Fall. Also, wenn ich an die Hände meines Vaters denke, der im Prinzip Schmied war, ne? Kunstschlossermeister, Kunstschmiedemeister, also der konnte dir, der hat Metall angefasst, weiß nicht, da hättest du wahrscheinlich ein Spiegelei drauf braten können, das hat ihn gar nicht interessiert. Der hat so richtige verhornte Schmiedehände gehabt. Das war auch wie ein Schraubstock. Also wenn der was festgehalten hat, der hätte es mit dem LKW dran ziehen können. Und das ist natürlich dann auch die ganzen Vibrationen über die Jahrzehnte, die dir dann in den Arm gehen und was weiß ich. Das ist schon, da bist du dann schon relativ im Rentenalter, machst du dann nicht noch 20 Jahre aus Spaß, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, aber hat er dann auch Gelenkprobleme bekommen?
Es ging. Also da war ja auch ein sehr guter Sportler in seiner Jugend. Der hat ja war ein sehr guter Fußballer. Und
ja, da arbeitest du ja auch nicht mit dem Arm.
War der immer fit. Ja, aber also das ist zum Schnelllaufen sind die Arme fast am wichtigsten. Wenn du die nicht in der richtigen Frequenz und mit Power bewegen kannst, dann Sprinter üben auch immer den Armschwung extra mit. Je schneller du die Arme schwingen kannst, umso schneller machen die Beine auch mit.
Aber ist das nicht eine andere Muskulatur, als du brauchst, wenn du mit einem Hammer auf dem Amboss prügelst?
Ja, aber ich meine eine gewisse Grundfitness und auch von der Gelenkbeanspruchung her, das war schon irgendwie da. Der ist ja relativ, also ich sag mal, zur Freude der Rentenkasse, glaube ich, in seinem 3. Jahr der Rente oder so, tot umgefallen, leider mein Vater. Deswegen hat er es jetzt nicht ins hohe Alter geschafft, um da irgendwelche Arthritis oder sowas zu entwickeln. Aber zur Zeit seines Lebens war zumindest gelenkmäßig relativ fit. Das sind halt solche Berufe, ne? Die musste schon ganz schöner Howie sein, so. Um das sehr, sehr körperlich. Ne? Da fragt man sich, was da manche Leute, die das dann 40, 50 Jahre lang gemacht haben. Das ist schon krass, wie viel Bums die dann trotzdem noch im Alter haben. Ne?
Hat natürlich neben den Verschleißerscheinungen auch positive Aspekte, dass du einfach konkret siehst, was du tust und das Ergebnis dann halt irgendwie vorliegt. Das ist ja auch sehr, satisfying, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Es ist aber, keine Ahnung, wenn du dann irgendwann mal so ein Schmiedetor angebracht hast, dann kannst du aber auch nicht dem Algorithmus gemäß nachsteuern oder so. Dann sind die Messen gesungen. Ne? Das ist ja auch das bisschen das, was die Handwerker irgendwie so fertig macht heutzutage. Du musst dann noch Rechnung und Angebote und dann noch hier mit dem Finanzamt und da irgendwie so. Das ist ja auch alles Arbeit, wo du nicht wirklich siehst, was du geschafft hast, ne? Wo du eigentlich mal einen Beruf ergriffen hast, wo du am Ende vor was stehen willst. Ne? So die ganze Bürokratie ist für Handwerker ja noch krasser.
Naja, also ich glaube, es gibt gar keinen Beruf in Deutschland, wo nicht 50% davon Bürokratie ist, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. Nee.
Das also ist lustig, auch während du mir das sagst, ruft mich mein Steuerberater an. Das ist
ja, wer weiß, was schätze, gute oder schlechte Nachrichten? Oder nur wieder Fragen, die keiner beantworten kann.
Also da wir jetzt ja gerade mit dem Festival durch sind, gehe ich davon aus, dass ich heute wieder sehr viele Belege in irgendwelchen Kisten suchen muss, die nicht dort gelandet sind, wo sie hätten landen sollen.
Ah, okay. Hast du auch das Schuhkartonsystem?
Nee, also Sachen belegen. Ich habe ihn auch extra ins Büro verpflanzt, damit er direkt alles, was noch so irgendwie rumwuselt, zusammentragen kann.
Ja.
Also, ne, es ist die Notwendigkeit, den Behörden nachzukommen, hat mich, ich möchte es nochmal so ausdrücken, dazu veranlasst, meinen Steuerberater in mein Büro während meines Festivals zu setzen, damit er
also
direkt...
Also quasi eine Buchhaltungsabteilung zu haben.
Ich habe sozusagen eine Buchhaltungsabteilung eingeführt, damit das irgendwie alles unter Kontrolle bleibt. Also es ist schon, schon wild. Was?
Ja, aber ich meine, dann so die Aftermath irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendwelche Bands Rechnungen stellen, die nicht richtig sind oder da dem hinterher zu rennen, das ist ja noch viel, viel schlimmer.
Na, das kommt ja sowieso alles noch. Es ist ja nicht so, dass nicht schon, es ist ja mit dem Ende eines Festivals ist das Festival ja nicht zu Ende von der Abwicklung. Ne? Also das nächste halbe Jahr werden wir jetzt noch Rechnungen hinterher rennen, auch denen, die noch gestellt werden müssen. Ne? Denke da immer so an den Feuerholzlieferanten. Das dauert beispielsweise immer eine Weile. Also die Lieferung ist immer super schnell. Ich rufe da an, 2 Stunden später habe ich da ein paar Kubik Holz auf dem Feld liegen. Aber Rechnung stellen, da wartet man dann ewig. Und das alles irgendwie auch im Blick zu behalten, dass da nichts untergeht, das ist schon wild. Oder sowas wie Rasenmaht auf irgendwelchen Flächen durch die Agrargenossenschaft. Es sind halt so viele Leute irgendwie involviert mit so Kleinigkeiten. Dieses Jahr haben wir Strohballen bestellt, damit die Axtwerfer sich keine Sorgen um ihre Äxte machen müssen, dass die gegen die Mauer prallen und dadurch kaputt gehen. Ich habe gesagt, dann zerschmeißt eure Äxte und ich kaufe euch neues. Es ist billiger als ein paar Strohballen da anzuliefern. Aber hey, whatever. Ich bin ja auch nicht mehr Herr über das Ganze. Da reden ja auch so viele Leute drin rum. Und ehe ich jetzt jeden Kampf ausfechte, dann mache ich halt die Brieftasche auf und sage, hier hast du.
Ja, genau. Papa macht das schon.
Papa zahlt. So, wenn man keine Kinder hat, dann hat man Unternehmungen.
Papa läuft mit dem Scheckheft übers Festival.
Genau so hat sich das angefühlt, Mike.
Das kann ich mir vorstellen, hier so.
Naja, ey, ohne Witz, ne? Das ist halt auch so, wenn du das nie erlebt hast, wenn du zum ersten Mal irgendwie bei so einer Veranstaltung bist, wo viel mit Bargeld hantiert wird, dann denkst du, oh ey, ich bin reich, ne? Wenn du halt so ein Berg Baumwolle da rumliegen hast und dann stellst du ja raus, ja, nee. Es ist ja alles schon ausgegeben, das Geld quasi.
Ja, natürlich, klar. Also verspätete Rechnungen, das ist natürlich auch für jede Cashflow-Planung oder so immer tödlich. Ne? Also das ist, das stimmt. Also,
apropos Cashflow-Planung, das muss ich unserer werten Zuhörerschaft jetzt ja mal erzählen. Mikes Söhne sind möglicherweise bald ein finanzielles Problem für Mike.
Ach, ist das so? Was für eine Anekdote hast du da mitgekriegt?
Naja, ich habe denen doch was geschenkt.
Ach so, ja. Also, also Alexander Prinz hat versucht, meine Söhne in die in die Schlammgrube des Magic-Kartentums hinabzuziehen. Ja, das stimmt. Also ich glaube, mein Kleiner zumindest kann ich dich beruhigen, der hatte die Karten jetzt als Unterleger für seine fleischfressende Pflanze genommen irgendwie. Habe ich nur gesehen, aber der hat schon ganz, ganz interessiert da irgendwie gewirkt. Ja, ja, also sind ja auch tolle Motive, aber wieso bist du da wie so ein Crack-Dealer rumgelaufen und hast Magic-Kartensets verteilt? So eine Partnerschaftsaktion oder aus Spaß oder wie heißt das?
Nee, das soll so, also ich wollte mal so ein bisschen gucken, wie das Interesse im Publikum generell ist, weil ich ja an einer Partnerschaft mit Wizards so schon interessiert bin, beziehungsweise wir da schon in Gesprächen sind, da mal was zu machen. Vielleicht nächstes Jahr oder so. Oder wollte ich mal gucken, wie so grundsätzlich das Interesse bei der Zielgruppe ist. Weil ein Festival ist ja nicht nur ein Festival, da gibt's ja auch, also es ist ja nicht nur Musik, ne? Für Musik kannst du irgendwo anders hingehen. Bei uns ist ja alles Mögliche irgendwie.
Muss es ja heutzutage auch sein, ein Festival, ne? Also Leute, die nur auf Musik setzen mit ihrem Festival, das ist ein Auslaufmodell.
Naja, ich meine, es gibt ja auch das Festival ohne Bands, wo du hingehen kannst, wo du noch nicht mal Musik kriegst. Also offenbar ist.
Hä? Ja, gut, klar gibt's Festivals ohne Bands. Es gibt ja auch bildende Kunstfestivals oder Literaturfestivals oder oder ist das ein Musikfestival ohne Bands?
Nee, das ist schon wie so ein Metal-Festival gebaut, aber es gibt halt keine Bands.
Okay.
Und da kommen was? 8000 Leute? Das ist völlig wild. Die bezahlen halt ganz normal Eintritt, aber die Veranstalter können sich halt einfach das Cash direkt einstecken.
Ja. Weil sonst ist ja immer eher so, also ich bin ja jetzt nicht hier der Veranstalter, Fachmann, ich stehe ja da immer auf der Gegenseite, der den armen Veranstaltern das Geld aus der Tasche ziehen muss, aber so ganz grob ist ja die Rechnung eigentlich immer so, der Eintritt geht ins Line-Up und mit dem Rest musst du sehen, wie du dein Geld verdienst, ne? So ungefähr.
Genau, und deswegen ich reg mich da eigentlich seit Jahren drüber auf, das ist der Höhepunkt der Dreistigkeit. Auf Basis dieses, naja, man hat ja immer so einen Stress auf Festivals, alle Bands zu sehen, deswegen canceln wir die Bands einfach weg und ihr könnt euch einfach so besaufen und bezahlt dann schön Eintritt dafür, dass ihr dann in einem umzäunten Gelände euch besaufen könnt. Was? Und dann kommen da einfach zigtausend Leute hin. Ich meine, ist ja auch der Beweis dafür, wie dumm Menschen einfach sind. Ich meine, Applaus für diese neoliberale Erfolgsidee.
Ja, aber also das ist Sachen aufs Wesentliche reduzieren, ne? Aber konnte man jetzt nicht davon ausgehen, dass das klappt.
Aber so eine 250.000 extra Cash einfach so ist schon geil. Mit dem du kalkulieren kannst, weil es dich ja, also du hast ja nur Infrastrukturkosten, ist völlig wild.
Also da gibt es nicht mal eine Bühne oder sowas.
Na, die haben da so eine kleine Bühne, die einfach da steht, damit man, glaube ich, eine Bühne hat und dann läuft da Musik über Boxen.
Wo ist das?
In Franken, ja. Wo sonst?
Ja, gut. Also, das kommt mir dann, weil, also in Franken Leute zu finden, die saufen, das ist ja im Prinzip, musst du da nur eine Menschengruppe, die sowieso da ist, einzäunen und Eintritt verlangen.
Das ist so. Also, genau das ist das Konzept.
Da frage ich mich ja, ob das Festival vor den Leuten da war oder die Leute vor dem Festival.
Die standen rum und da haben sie einfach einen Zaun drum gebaut.
Genau. Hier übrigens Eintritt mit der Klingelbüchse. Was? Ach ja, so. Ja, da kommt halt Trinkfreudigkeit und, wie soll man sagen, finanzstrukturelle Resilienz auf dem fränkischen Land noch dazu. Ne? Das ist ja, das machst du jetzt, glaube ich, in Brandenburg oder auf dem platten Land in Sachsen-Anhalt, haben die Leute, glaube ich, nicht so viel Geld dafür, für ein Festival ohne Musik Geld auszugeben.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum es mich so sauer macht, weil ich mir denke, wie kann man für sowas Geld verlangen? Von Leuten. So, aber klar, wenn's.
Also, wenn das um sich greift, habe ich natürlich mit meinem Geschäftsmodell als Musiker ein Problem dann beim Metal Festival. Wenn Wacken irgendwann mal keine Bands mehr bucht oder Summer Breeze oder. Schon schwierig, ja. Aber, also, da könnten wahrscheinlich, Festivals wirklich drüber nachdenken. Also ich könnte mir das auf, na, ich könnte mir das auf dem Summer Breeze super vorstellen, dass du zwar den normalen Summer Breeze Ablauf mit Festivalbands hast und so, aber auch eine Bühne hast, die da völlig bandfrei ist.
Ja. Naja, ich glaube, wenn man jetzt so Summer Breeze und Co., so die ganz großen Festivals kennt, da ist es ja dann halt schon so, wenn du ganz außen campen musst, du brauchst dann halt 20, 30 Minuten bis zum Infield. Das ist schon anstrengend. Und wenn du das gewohnt bist, auf dem Summer Breeze unterwegs zu sein und dir denkst, na, ich schaff's ja eh nie vor, dann musst du ja statt 200 € Eintritt nur 50 € Eintritt zahlen, damit ich mal Festival-Feeling hab. Gut, wenn es offensichtlich so viele Leute gibt, denen es so geht.
Du, es geht, also ich weiß, ich habe die Story schon mal erzählt, aber für dich, der das eh vergessen hat und alle, die das noch nicht gehört hatten, mein letzter Festivalbesuch als aktiver Camper irgendwie, da war so bei unserer Zeltburg, da lag ein Typ rum, den hat irgendjemand mitgebracht, der lag dort wirklich 3 Tage, hat hier die Karte in seiner Brusttasche gehabt und die war am 3. Tag immer noch nicht abgerissen, gegen Bändchen eingetauscht. Ne? Also der lag komplett nur, sobald er wieder mal zu sich gekommen ist, hat er irgendwie nachgeladen, so in der Lagerfeuerrunde und hat sich dann wieder hingelegt und war komplett weg. Weiß ich noch, der hat so ein Rammstein-Kettchen umgehabt irgendwie. Und die Woche drauf bin ich Dienstag oder Mittwoch auf dem Einwohnermeldeamt, will meinen Ausweis beantragen und da sitzt genau der Typ komplett verkatert vor mir und nimmt meinen Antrag für einen Personalausweis entgegen. Da habe ich so gesagt, ja, Sie haben ein hartes Wochenende gehabt. Wir kennen uns zwar nicht so aktiv, aber ich weiß, es war hart bei Ihnen. Und das hat ihn so ein bisschen mit Fragezeichen hinterlassen. Aber ja, du siehst dich immer zweimal im Leben. Also es gibt so ein Klientel, die brauchen keine Bands auf dem Festival. Das ist einfach Kumpels, Leute treffen. Gibt ja genug Leute, die sehen sich einmal im Jahr auf dem Festival in einer Zeltrunde am Lagerfeuer und da verquatschen sie alle Bands, die sie eigentlich sehen wollten, haben trotzdem eine gute Zeit. Ne?
Ja, aber da kann man das doch machen, ohne dafür sonst wie viel Geld für Eintritt zu bezahlen, oder?
Ha, ist eigenartig. Kennst du dieses bekannte Bild, wo so Pop-Art-mäßig oder ein Cartoon ist das, wo steht Naumanns Katzenschinderei, so im Dunkeln, so ein Ladengeschäft, was noch geöffnet ist und da stehen die Katzenschlange. Irgendwie, nee. Also vielleicht ist das so ein bisschen Masochismus, bezahlst viel Geld dafür, dass du nichts mitkriegst, weil du es sonst nicht gemacht hättest. Wenn du kein Geld dafür bezahlst, hast du ständig die Gelegenheit, das zu machen und machst es einfach nicht. Kann schon sein. Guckst du gerade nach dem Bild?
Ja, das ist ja ein interessantes Bild. Das habe ich ja.
Ich finde das fast unsere. Es ist schon Jahrzehnte alt, aber es fasst unsere Zeiten ganz gut zusammen.
Was ist denn eine Katzenschinderei?
Keine Ahnung. Aber das Bild ist lustig, ne?
Das ist wirklich gut. Ist das dann Surrealismus? Was ist das?
Nee, Surrealismus, da müsste jetzt noch eine Katze brennen oder irgendwie, keine Ahnung, eine Uhr, das Haus herabfließen oder so. Weiß ich nicht. Ich hätte es am ehesten so an Pop-Art erinnert oder irgendwie sowas, aber dazu ist es ein bisschen schlicht. Keine Ahnung. Es muss ja auch nicht immer, wenn es sozusagen. Es ist ja auch schwer, es einem Stil zuzuschlagen, wenn es nach dem Erwachen der Moderne aufgeschlagen ist. Ne? Also da hat sich ja dann ganz schön viel vermischt. Also es ist auf jeden Fall keine Höhlenmalerei.
Ja, aber also dass man Geld für etwas ausgibt, weil man dann gezwungen ist, es wahrzunehmen. Weil etwas, wofür man kein Geld ausgibt, ist es nicht wert.
Genau, man bezahlt für die Gelegenheit, ne? für den Impuls. Wir gehen da mal hin und wir treffen uns und jeder hat so eine scheiß Karte für 100+ € gekauft und dann ist auch sichergestellt, dass alle da hingehen und nicht wie bei einer normalen Verabredung, wo es dich nur eine WhatsApp-Nachricht kostet, das abzusagen. Weißt du, vielleicht spielt das auch einen Hintergrund. Na, also noch viel mehr Gelegenheiten zum familiären Socializen schaffen auf Festivals. Vielleicht ist das ja auch ein Geschäftsmodell.
Ja, also das Community, da der Kerngedanke ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr augenscheinlich. Wir haben jetzt ja fürs Sternklang 2027 auch schon wieder die Hälfte der Karten verkauft.
Na, siehst du?
Na, ich habe es doch gar nicht offiziell angekündigt, nur direkt vom Festival her.
Ja, das ist halt auch immer ein positiver Sog, ne? Wenn du vorher ausverkauft warst, dann geben die Leute Gas und damit sie dann nicht vorm Ausverkaufsschild stehen. Deswegen ist mal ein Jahr nicht ausverkauft sein schwierig.
Naja, Wacken wird schon noch ausverkauft sein dieses Jahr. Und wenn es nicht ist, schreiben sie es trotzdem dran.
Es war jetzt gar nicht so sehr auf Wacken bezogen. Aber es ist so Festivals, wo dann immer Druck drauf ist. Rockhart ist so ein Festival, immer sehr schnell ausverkauft und dementsprechend dann auch im Folgejahr, damit die Leute sich ihre Tickets sichern. Ne?
Und wenn das, dann so eine Serie mal reißen
sollte.
Das ist auch ein Phänomen für mich.
Also ich bin da sehr gern. Coole Leute, geiles Festival und so weiter. Aber für mich ist so ein bisschen, die Bierstände werden irgendwie immer größer und pompöser. Und so an der Bühnen- und Bandinfrastruktur ändert sich gar nicht so viel. Ne? Da sieht man halt auch wirklich, womit Geld verdient wird auf dem Festival. Also da hast es wirklich schwerer, dich vor zur Bühne zu schlagen als zum Bierstand. Ne?
Ich habe gestern eine sehr interessante Dokumentation gesehen und da fiel der Satz, Bands sind nur glorifizierte Textilunternehmen. Und Festivals sind ja auch nur glorifizierte Schankunternehmen, ne?
Also das stimmt schon für einen Großteil. Also wenn du dir eine Band wie Rammstein anschaust, die haben Touren, da bestand das Konzept darin, auch das Eintrittsgeld in die Bühnenshow zu stecken und mit dem Merchandise das Geld zu verdienen.
Ja.
Ne? Also das ist schon berechtigt. Ne? Also das, ja. Das gibt's, aber ist nicht nur so. Aber das gibt's ja in vielen Branchen. Ne? Also böse Zungen behaupten ja auch, zum Beispiel Fußballverein FC St. Pauli, das ist ein Merchandise-Unternehmen mit angeschlossener Fußballabteilung.
Das läuft bei denen auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen.
Ja, ist ja ein cooles Image, coole Klamotten, cooles Marketing. Da ist auch jemand am Ruder, der ein cooler Typ ist, der Ahnung hat. Deswegen ist ja nichts Verwerfliches daran. Ne? Also wir wollen mit der Musik schon noch ein bisschen mehr, zumindest ist unser Impuls, Musik zu machen, schon ein bisschen mehr als nur T-Shirts zu verkaufen. Aber
naja, euer Merchandise-Game ist schon auch strong.
Das ist strong, aber ich denke, es gibt da einige Punkte, die gucken lassen, dass das jetzt nicht unsere Hauptschlagader ist und wir sind zum Beispiel locker 20 Euro unterm Durchschnittspreis für ein T-Shirt bei Shows.
Ne? Bei 15?
Für Bands unserer Größenordnung, nö, aber 40 wird schon ordentlich, wird schon verlangt und wir haben meistens ein Shirt dabei, zumindest ein Design, was du für ein 20 mitnehmen kannst. Ne? 25 höchstens. Und 50 Euro für einen Shot auszugeben, ist heutzutage überhaupt kein Problem bei irgendwelchen Bands. Ne?
Das ist ja geisteskrank. Was?
Ja, vielleicht, ich sag mal, 15 bis 20 Euro liegt man drunter. Ne? Und das ist dann schon krass. Ja, also deswegen, da könnten wir noch viel mehr eincashen. Aber wir cashen schon so einen Haufen ein und das soll auch ein bisschen ein Zeichen sein. Das kriegen wir auch viel positives Feedback, wenn die Leute an den Merchandise-Stand gehen und sich da freuen, dass die T-Shirts relativ günstig sind. Ne? Das sind natürlich trotzdem immer noch eine Menge Geld für jemanden, der Musik liebt und in der Woche da vielleicht mal zwei Konzerte besuchen will. Ne? Kaufst eine Eintrittskarte für 50 plus Euro und dann sollst du noch ein T-Shirt für 25 plus Euro kaufen. Das ist schon immer ordentlich. Und da verstehe ich auch nicht, warum Bands wirklich ohne drüber nachzudenken, ihre Lizenzen verscheuern und das Merchandise-Firmen überlassen, denen das scheißegal ist, ob sie ja an dem Abend viel oder wenig verkaufen. Ja. Da stehen Leute, die haben kein Interesse am Umsatz. Also zumindest nicht nach ausgehobener Weise oder machen sich Gedanken über den Preis, wie das für die Leute wirkt oder so. Finde ich scheiße, weil Merchandise war auch für mich als Fan und ist für mich als Fan immer ein absolut wichtiges Ding bei Konzerten, ja, bei Festivals. Ich will dabei gewesen sein, ich will so ein scheiß Tour-Shirt haben und mich drüber freuen, dass ich das dann noch in 30 Jahren anhaben kann und sagen, hier, ich bin dabei gewesen.
Ja.
Darum geht's ja. Ne?
Ja, gerade die Shirts mit, wo Line-Ups drauf sind und Termine drauf sind und so, gerade die Shirts sind ja der absolute Knaller. Das musste auch sein. Ich konnte nie auf ein Festival gehen, ohne nicht ein Festival-Shirt mitzunehmen, weil sonst warst du ja nicht da. Geht ja gar nicht.
Ja, nee, absolut. Also sehe ich ganz genauso. Und deswegen so T-Shirts 50 Euro plus oder irgendwie finde ich scheiße. Wenn dieser positive Trieb vom Fan so dermaßen ausgebeutet wird. Natürlich wird alles teurer. Wir müssen es auch teurer machen, klar, aber da muss es auch irgendwo Grenzen geben. Ne?
Also bei uns hat es jetzt 30 gekostet.
Ist auch noch okay. Ne? Ist doch nicht, gibt aber auch genug Leute, die es für 40 verscheuern würden. Ne? Oder für 45 oder irgendwas. Und da würden es viele auch immer noch kaufen.
Weiß ich nicht, Mike. Also ich finde das ganz interessant. Man kommt ja irgendwie so rein in so eine ins Erwachsenenleben, so mit dem eigenen Geld, ne, und gibt Geld für etwas aus und dann hat man diese Referenzgröße, was Dinge kosten. Und ne, ich glaube, das kriegt man auch nicht mehr raus mit dem Alter. Gerade in einer Phase, wo es starke Inflation gibt, ne, merkt man dann einfach so krass, 40 Euro für ein T-Shirt, das kostet doch 15, was ist da los? Ich weiß ganz genau, dass T-Shirts, als ich angefangen habe, T-Shirts zu kaufen, 15 Euro gekostet haben. Und alleine 30 Euro für ein T-Shirt finde ich schon krass, eigentlich. Und dann erzählst du mir, dass die auf manchen Touren für 50 Euro T-Shirts verkaufen. Da kriegst du 3 T-Shirts von, in meiner Erinnerung.
Ja,
so. Und ich weiß doch, wie ich, wenn die T-Shirts verschleudert haben irgendwie, weil irgendwelche Sachen nicht weggegangen sind oder so. Ein paar von den T-Shirts, die ich gekauft habe, weiß ich noch ganz genau. Ich habe ein geiles Mastodon-Shirt beispielsweise von Once More Around the Sun und ein, was war denn das? All Shall Perish.
Geil.
Auf dem Rockharz war das. Jeweils 5 Euro.
Krass.
2 Shirts für 10 Euro. Und da habe ich dann bemerkt, oh Alex, eigentlich musst du M tragen und nicht die L. Ist ja total dumm von dir, dass du immer nur weite T-Shirts trägst. Und dann hatte ich 2 schöne T-Shirts, die habe ich immer noch, aber die habe ich so oft getragen, dass sie komplett grau mittlerweile sind schon. So. Ja.
Naja, es ist aber, du hast ja auch solche Sachen wie zum Beispiel, also es gibt die Original- AC/DC Tour-Shirts von der letzten Tour, ich glaube bei EMP, für paar 20 Euro oder irgendwas, wo du beim Konzert 40 Euro bezahlt hast für genau das gleiche Shirt. Und wenn du dann als Fan dir bei der Live-Show so ein Shirt gekauft hast und siehst das einen Monat später dann online genau das gleiche T-Shirt für die Hälfte vom Preis, ist doch Kacke.
Ne? Keine Ahnung, ob Bands in diesen astronomischen Höhen, die können sich gefühlt alles erlauben.
Ja, ist doch trotzdem scheiße, aber es gibt Bands in diesen astronomischen Höhen, die es trotzdem nicht machen. Also ich habe vor 3 Jahren, ist schon 3 Jahre her, aber war trotzdem ein absolut utopischer Preis oder 2 Jahre her, ein The Cure T-Shirt für 20 Euro gekauft. Tour-Shirt. Ne?
Aber The Cure ist ja auch nicht in der Höhe von AC/DC.
Wer ist in der Höhe von AC/DC? Niemand.
Ja.
Aber ist trotzdem eine Arena-Band. Ne?
The Cure?
Ja, locker.
Echt?
Ja, lockerst. Wo lebst du?
In Deutschland.
Ja.
Das muss ich mir jetzt mal angucken. Also ich kenne niemanden, der sagen würde, boah, The Cure, da würde ich hingehen.
Ja, weil du einfach viel zu jung bist, um gute Musik zu hören.
Also ich kenne 2 Songs von The Cure, die ich gut finde und der Rest ist so, meh.
Na, recherchier mal.
Nee, das interessiert mich jetzt wirklich, weil ich die auch nie wahrgenommen habe außerhalb von Festivals, ne? Ja, hier stehen auch nur Festivals drauf. Das ist natürlich schade.
Nee, ich glaube, meine Frau geht jetzt im Juli oder im August oder im September. Irgendwann geht die jetzt zu The Cure. Das
in, muss der, in der Wuhlheide spielen sie.
In der Wuhlheide. Ja, kann sein, dass das dort ist, ja.
Ist das eine Arena?
Die Wuhlheide?
Ist schon, ja, ist schon arenaförmig, ne?
Na, Arena heißt für mich die 10.000 plus Venues.
Naja, stimmt schon.
Ne?
Na gut.
Du weißt, wie Quarterback Immobilien Arena,
diese Namen,
Über Eats
Alter.
Arena.
Ja, ja, ist schon richtig.
Keine Ahnung, sowas. Ne? Und da spielen die locker in der Kategorie. Ist auch live völliger Wahnsinn, die Band. Also der Mann hat noch eine Stimme. Da hast du wirklich Gänsehaut.
Nee, crazy. Also 17.000 Zuschauer. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja,
naja, wir leben halt in einer überalterten Gesellschaft, das sieht man da dran.
Ja, klar, aber deshalb finde ich, dass dieser Fokus, es gibt ja immer so eine relevante Zielgruppe irgendwie, die ist, wenn dann irgendwann mal eine 3 davor steht oder bis 35 oder irgendwas, und dann wird das in Statistiken immer so abgewertet irgendwie, ne? Dabei sind Leute, die 50 plus sind, die haben auch noch locker 20 Jahre Musikkonsum mindestens vor sich, 30 Jahre aktiv mit wahrscheinlich durchschnittlich besseren Einkommensverhältnissen, und hast du nicht gesehen. Und die können ganz viel Geld für Musikkonsum ausgeben. Ich verstehe mal nicht, warum das in der Industrie nicht noch viel mehr gewürdigt wird oder Fokus darauf gelegt wird. Ne? Also keine Ahnung, wahrscheinlich wird es demnächst auch Seniorenfestivals geben, wo viel Barrierefreiheit eine viel, viel größere Rolle spielen muss oder spielt, oder die Bands noch lauter spielen, als sie sowieso schon sind, weil alle schon schwerhörig sind nach 40 Jahren Rock. Nach 40 Jahren
Rock. Ja, also das Rockharz ist schon barrierefrei.
Ja, aber ich meine Barrierefreiheit im Sinne von, dass da auch mal 10.000 Leute von der Barrierefreiheit. Bis jetzt ist ja, bedeutet Barrierefreiheit von der Infrastruktur her ja eher, dass da einige teilhaben können, aber halt nicht der Großteil des Festivals. Ne? Also da stehen ja jetzt nicht 5 Behindertentoiletten nebeneinander oder, oder eine Rollstuhlfahrertribüne mit 1.000 Quadratmeter oder so.
Aber ich finde exakt diesen Punkt halt sehr interessant, auch am Rockhart sich anzugucken, weil eben dieses Drumherum, wie du es vorhin schon gesagt hast, ne, nicht die Bands bekommen das Plus, nicht die Bühneninfrastruktur bekommt das Plus, sondern der Komfort drumherum wird geupgradet. Ne, was vor, das ist ja auch eins der ersten Festivals, das ich besucht habe, ne, 2012, so, das ist ja auch schon 14 Jahre, alter Falter.
Ja, willkommen auf der alten Seite.
Da war das ja auch einfach ein Acker mit dieser Bühnengeschichte so, und da bist du halt rein ins Infield und dann warst du halt im Infield so, und im Infield gab's was zu fressen und bist halt wieder rausgegangen. So.
Genau.
Und jetzt ist es halt schon, also du hast diese Tribünen, du hast Wasserklosets, du hast, ich war jetzt schon wieder ein paar Jahre nicht mehr da, es gibt jetzt bestimmt schon viel mehr, ne? Die haben dieses Wirtshaus seit einigen Jahren da.
Ja, es gibt viel mehr Verweil- und Treffmöglichkeiten,
genau.
Trinkgelegenheiten.
Ja.
Klar, aber also nicht, dass das jemand falsch versteht, es ist für Bands natürlich. Ich vermisse da nichts, ne? Da gibt's alles, was Bands brauchen, was du da brauchst,
um zu spielen. Der Backstage ist ja auch gemütlich.
Ja, um eine coole Show zu haben. So war das überhaupt nicht gemeint, ne?
Nee, es ist ja jetzt eine Analyseebene. Es geht ja jetzt darum, wie funktionieren Veranstaltungskonzepte, ne? Also ich habe jetzt beispielsweise dieses Jahr auf dem Sternenklang haben wir ja auch ein Gelände dazugefügt, was wir jetzt zu so eine Art Food Court gemacht haben. Also das Infield noch weiter entzerrt und vergrößert.
Das fand ich übrigens sehr schön, den Schlenker dort. Weil das eine coole Ecke ist, wo man ein bisschen was von der Bühne noch mitbekommt. Mehr als in den anderen Bereichen, aber nicht total zugeschaltet wird, und fand ich eine gute Ergänzung, die Ecke da.
Ja, Also ich freue mich auch sehr, dass das jetzt möglich ist und hoffe, dass wir da den Rest dieses Geländes nächstes Jahr auch noch zur Verfügung stehen haben, weil dann kann man da noch eine Drittbühne hinbauen, wo man sich da ein bisschen mehr auf Kleinkunst irgendwie orientiert und so weiter und so fort. Also da ist viel möglich so, und da habe ich jetzt einen Weinstand beispielsweise hinzugefügt, wo man nochmal ein anderes Klientel anspricht, so die halt dann doch nicht den ganzen Tag Met saufen wollen. Also eine kleinteilige, unterschiedliche Zielgruppenansprache. Selbst auf einer Veranstaltung, wo man sich denkt, okay, das ist schon eine ziemlich teile Zielgruppe, eben nicht. So, wir haben ja auch sehr unterschiedliche Alterskohorten so. Und dass für alle irgendwie was da ist, von kleinen Kindern zu Opas. Ne? Und die trinken dann halt gern mal einen Whisky und nicht nur pappsüßen Metslushy. Ja, der übrigens sehr gut angenommen wurde.
Metslushy,
ja. Alter. Ich bin jetzt stolzer Besitzer einer Slushy-Maschine.
Ernsthaft?
Ja, ja.
Das hättest du mal meinen Jungs erzählen müssen. Da wären sie denn nicht mal vom Zipfel weggegangen, das sage ich dir.
Ja, ich hatte tatsächlich auch non-alkoholisches Slushy-Material gekauft, aber ich hatte dann die Information, dass einer unserer Händler auch Slushies non-alkoholisch anbietet. Und dann haben wir es zweistrahlig mit Met gefüllt, also einmal mit rotem und einmal mit normalem Met. Es war schon sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Also ich habe nochmal kleinen Hieb im Vorbeirennen genommen, aber ich...
Ja, hätte aus der Perspektive noch ein bisschen heißer sein können, das Wetter, ne?
Wir hatten ja auch Glühmet. Mike, du kannst...
alles vorbereitet.
Du kannst mit Met einfach alles machen, das ist doch super.
Das ist cool, ja. Met-Pommes? Nee.
Tja... Vielleicht kommt das noch, ne? Also so mit Metgeschmack. So, das.
Okay. Wer macht denn eigentlich Met? Machen das normale Brauereien oder wer stellt sowas her? Das machen Imker tatsächlich.
Ja.
Naja. Was machen die da? Die mixen Bier mit Honig oder was?
Nee, das ist Honigwein.
Ach so.
Das andere ist ja Metbier.
Also das ist ein Universum, da habe ich überhaupt nichts. Okay. Naja. Da muss ich mal Met, gibt es auch alkoholfreies Met? Was ist denn das dann?
Ja,
darum geht es nicht bei Met, ne?
Aber ist ja dann Honigwasser. Also
Okay.
Also habe ich ehrlicherweise auch noch nicht getrunken. Hat auch noch nie jemand danach gefragt, actually. Also, ich meine, wenn man das schon säuft, dann will man auch besoffen sein, glaube ich.
Ey, klingt auch für mich, als ob du dir da nicht hier 50 Fass einlagern solltest. Das klingt nicht so nach einem Verkaufsschlager.
Ich hab auch aktuell gerade noch nicht auf dem Schirm, wie viel alkoholfreies Bier wir tatsächlich verkauft haben. Ich glaube, das ging auch nur relativ spärlich.
Du schilderst mir so den Frieden von jemand, der vorproduziert hat.
Hab ich.
Ich sag ja. Und wollte dich gerade fragen, was steht denn an? Erzähl mal, ein neues großes Projekt?
Neues großes Projekt, aber du weißt, wie es ist. Man kann natürlich noch nicht so viel erzählen, aber gestern waren wir sehr rührig, Leute für das Projekt zu sammeln.
Du weißt, wie es ist, wenn der Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich eh schon gelaufen, das Projekt.
Nein, also diverse Leute aus der Medienbranche gestern kontaktiert und eingesackt für dieses Projekt. Wird gut. Wird groß,
schön.
Wird spannend.
Ja.
Nee, und da ist es wirklich sehr interessant, dass auch über die alte, ich sag jetzt mal, die alte, in Anführungszeichen, Metalcore-Konecke echt viele Leute irgendwie in der Medienbranche erreichbar sind. Ne? So von wegen, ich rufe den Kalle vom ehemaligen Full Force an und hab da halt direkt Produktionsbude an der quasi am Telefon in dem Sinne. Ne? Und der verweist mich dann auf den und den und der wiederum auf den und den. Und da hast du halt direkt so durch so Leipziger Metalcore-Seilschaften auch ganz interessante Medienproduktionsleute an Bord. So.
Das ist ja, ich meine, das ist ja auch mal von Vorteil, wenn man nicht überall einen Eindruck als Vollidiot hinterlassen hat, sondern als kompetenter Gast und Geschäftspartner erschienen ist, dann funktioniert sowas auch immer.
Keine Ahnung, wie das beim Full Force funktioniert haben soll, aber...
So wie du dich da benommen hast, ja okay. Wir hatten doch Spaß, also es war doch eine schöne Zeit.
Das war eine schöne Zeit. So, nackig im Baggersee geschwommen.
Ja.
Es war schon, Full Force. Ja, also die Location ist schon echt schwierig, aber ich vermisse es schon ein bisschen, muss ich sagen.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Auch weil das immer relativ früh noch in der Festivalsaison, oder was heißt früh relativ, war schon mittig, aber das war immer ein cooler Fixpunkt, auch für mich früher als Fan.
Sag mal, Mike, wenn ich jetzt das Full Force wiederbeleben würde, würdet ihr das erste Jahr zu einem Freundschaftspreis spielen?
Wenn du das machst? Ja, was heißt Freundschaftspreis? Freundschaft von deiner oder von unserer Seite?
Was soll das jetzt heißen?
Naja, also ist es ein Preis, bei dem du das mit uns besonders gut meinst oder bei dem wir das für dich besonders gut
meinen? Naja, es wäre dann scheiße, wenn man im ersten Jahr direkt bankrott geht, so, ne?
Ja, ne, das ist natürlich, also...
Weil der Markt ist schon schwierig, wenn man sich das beim Return to Strength anschaut, nicht Return to Strength, wie heißt
Full Rewind.
Full Rewind, immer diesen Namen. Ich glaube, bei denen ist auch eng auf Kante genäht alles, ne? Also die haben auch was.
Also wenn ich mir Zuschauerzahlen und Line-Up und so anschaue, ist es eigentlich unter jeder möglichen Kalkulationsweise, müsste das eigentlich eng sein und man muss da viel Liebe reinstecken, um das durchzuziehen, glaube ich. Aber kann ich auch völlig falsch liegen. Bin ich so ein Profi wie die Jungs, die das machen? Weiß ich nicht genau.
Weil ich finde, das Full Force darf nicht einfach so weg sein. Das ist irgendwie scheiße.
Ist auch scheiße, ja. Also so ein bisschen Nachfolger davon ist ja eigentlich das Impericon-Festival, ne? Weil gerade diese Metalcore-Komponente, die auf dem Full Force immer größer geworden ist, war ja zum Schluss im Prinzip nur noch ein Impericon-Festival. Ne? Also Metal an sich hat ja auf dem Full Force keine große Rolle mehr gespielt. Ne? Also das hat man dann so in den ersten, da gab es dann so die ersten Ausgaben von Full Force, wo dann, keine Ahnung, bei Morbid Angel oder so, da stehen da halt 1000 Leute vor der Bühne irgendwie und es interessiert kein Schwein, ne? Das hat es früher nicht gegeben.
Da nee, also ja, ich meine, wenn man sich mal die alten Lineups anguckt, ne? Also, was weiß ich, 2000, ne? Haben da Maiden, Slayer und Machine Head gespielt und Agnostic Front und Slipknot. Das war einfach... Das Line-Up 2000, das müsst ihr mal überlegen.
Ich hab da auch Manowar und Rammstein und Type O Negative und was weiß ich gesehen. Also das sind Line-Ups, die kriegt nicht mal das Wacken auf die Kette heute. Ne?
Ich glaube, die hatten damals krassere Line-Ups als Wacken.
Ja, aber sehr natürlich komplett andere Zeiten. Ne? Also drei so Kaliber-Bands, wie du gerade vorgelesen hast, das kriegst du als Festival in Deutschland nicht auf die Bühne gezerrt.
Na, nicht mehr.
Nicht mehr. Nee, das ist einfach rein betriebswirtschaftlich gar nicht möglich.
Ja. Naja, das ist Problem so. Mit der späten Geburt, da ist es wieder.
Ja, siehst du mal, bin zwar alt, aber ich habe die ganzen geilen
Sachen. Du hast das alles noch miterlebt.
Auf jeden Fall, ja. Also das war schon, also ich habe Rammstein zum Beispiel auch auf noch viel kleineren Festivals gesehen damals. Aber Ziegenrück zum Beispiel fällt mir da spontan ein. War auch immer ein cooles Festival.
Wie heißt das? Ziegenrück?
Ziegenrück war das immer ein Festival. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Davon habe ich ja nie gehört. Bist du dir sicher, dass das so heißt?
Das Festival, ich glaube, das hat keinen direkten Namen gehabt.
Ziegenrück Open Air auf der Waldbühne. Rammstein 1996.
Zum Beispiel, ja, da kann ich mich dran erinnern.
Junge, Alter, wirklich.
Fett.
Das gab es bis 2024, krass.
Ach, okay. Gibt es noch Oelsnitz Open Air oder so? Ist auch so ein ganz altes.
Im Vogtland des Oelsnitz?
Ich weiß nicht genau.
Nee, Erzgebirge, ja.
Oder Rock am Berg haben wir auch schon gespielt. Das ist im Erzgebirge. Glaube ich, Richtung Olbernhau da irgendwo. Ah, wie heißt denn das Open Air, was ich meine? Ach, Gößnitz, nicht Oelsnitz. Gößnitz.
Gößnitz, das gibt's.
Ja.
Ja. Oder gibt's das noch?
Ja, ich glaube schon. Ja, so habe ich letzten Jahre noch gesehen. Nein,
okay. Ja, hier. 33. Gößnitz Open Air. Aber die haben auch seit 33 Jahren denselben Grafikdesigner, würde ich behaupten.
Das kann gut sein, ja.
Das ist ja absolut furchtbar. Da sieht einfach jedes immer gleich aus.
Ist doch nicht schlimm. Kontinuität. Es gibt auch Leute, die stehen auf sowas. So nischenmäßig.
Ah, das ist ja interessant. Das ist ja basically dasselbe Line-up wie bei uns.
Ist das so, ja?
Naja, Fiddler's Green, Fersengold, Corvus Corax.
Okay.
So, das ist ein Mittelalter-Festival oder was?
Nö, aber da spielen schon immer so Bands. Also, das ist so ein Festival, das hat sich, also für, nach meinem Dafürhalten, was so in der Nachwendezeit durch die Dorfsäle getingelt ist, von Subway to Sally über, keine Ahnung, Feeling B, gewisse Derivate davon und die Art, das Auge Gottes, alles solche Bands, die sind da immer auf dem Line-Up aufgetaucht. Ne? Und da war natürlich auch immer viel Mittelalter-Gefiedel dabei, ne? So wie diese ganzen Proto-Massen, aus denen dann In Extremo und was weiß ich entstanden ist, solche Bands, und dementsprechend ist das immer stark vertreten auf den Festivalbühnen. Ne? Das ist auch beim Rockharz das Interessante. Das ist ja immer so eine Zweiteilung zwischen knallhartem, traditionellem Metal und dann trotzdem dieses fast darkwavig angehauchte bis ins Mittelalter rein. Line-up-mäßig. Ne? Das ist eigenartig, aber eine interessante Mischung.
Wo ist denn Gößnitz? Bei Gera. Also Thüringen. Zwischen Gera, ja, und Altenburg.
Das ist ganz ehrwürdiges Festival, altehrwürdiges Festival.
Das ist ja wild. Ich meine, warum, also man kennt den Namen so, aber ich war da noch nie. Ich habe gar keine Vorstellung davon. Vielleicht sollte ich mir das mal geben dieses Jahr.
Ist ja auch nicht weit weg. Gibt schon einige ganz coole, kleinere, Rock am Berg in Merkers, sollte man auch erwähnen, war jetzt dieses Jahr schon, finde ich auch immer ein cooles Festival. Ich habe in die Szene wieder, Szene, sag ich mal, so ein bisschen Einblick bekommen, weil wir für die letzte Platte marketingmäßig haben wir mit Absicht, war die Frage, okay, haben wir hier noch Kohle in irgendwelche Online-Werbeaktionen oder so, und dann haben wir gesagt, ey, scheiß drauf, wir lassen einfach Banner machen und hängen die auf kleineren Festivals auf, weil man da auch Leute erreicht, die wirklich Musikliebhaber sind, ne, die für physische Tonträger noch Geld ausgeben und so weiter. Und dann hängst du halt auch mal Rock am Berg, Merkers in Transparenten, unterstützt damit als Sponsor das Festival ein bisschen, eine coole Sache. Und hast auch eine ganz coole Werbeaktion, die völlig komplett analog ist und nicht in diesem ganzen Online-Marketing-Scheiß da stattfindet. Das langweilt einen ja auch nur noch. Deswegen, also, und ich glaube, so diese kleineren, nischigeren Festivals, so alles, was unterhalb von, sag ich mal, 3.000, 4.000, 5.000 Leuten ist, die haben, glaube ich, auch noch eine ganz gute Marktlage. Ne? So dazwischen.
Wie viele Leute sind da, schätzungsweise?
Wo, in Gößnitz? Weiß ich nicht, gar nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber ich würde das jetzt auch nicht über 2.000 einschätzen. Vielleicht 1.000 plus, keine Ahnung.
Ernsthaft?
Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es auch. Vielleicht
du weißt doch, was die Bands kosten. Das kannst du mit 1.000 Leuten bezahlen.
Ich habe keine Ahnung, was die Zuschauerzahlen angeht. Ich bin nicht beim Finanzamt Gera. Da musst du vielleicht dort mal fragen. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das gebe ich mir mal dieses Jahr.
Na, mach doch. Mich. Schön. Vielleicht können wir ja zusammen hin. Ich war da ewig nicht mehr. Ich glaube, ich habe da mal diese. Gab es mal eine Highlander, hießen die. Die habe ich, glaube ich, mal gesehen beim Gößnitz Open Air.
Ich meine, das sind 1,5 Stunden von mir. Warum nicht?
Haben wir ein Date?
Ach, ich weiß, warum ich das nicht kenne, weil es während Wacken ist.
Ah, okay. Na gut, da bin ich eh unterwegs.
Naja, gut. Oder? Ich wollte ja auch mal wieder nach Wacken.
Wenn du Bock hast, komm im Landgasthof rum, da spielen wir.
Wo?
Im Wacken.
Im Landgasthof? Hä?
Wir machen da so einen kleinen Geheimgig im Landgasthof.
Warum?
Aus Spaß? Warum nicht?
Wie aus Spaß?
Das ist ein Fenster, oder nicht?
Hä, na, wie viele Leute passen da rein? 100?
Ich habe keine Ahnung, vielleicht 300 oder so. Wir haben bestimmt ein paar Tickets verlost oder so. Und ansonsten, wenn du lieb bist, könnte ich dir da eventuell Zugang verschaffen.
Naja, falls ich dort sein sollte. Wie gesagt, ich habe jetzt, es klingt jetzt gerade irgendwie interessanter, besoffen auf einem Campingstuhl auf dem Gößnitz Open Air zu sitzen, to be honest.
Ey, no hard feelings about that. Kann ich total nachvollziehen.
So, ne? Also die Hälfte der Leute, die da kommen, kennt man eh, so.
Wahrscheinlich, ja, klar. Die andere Hälfte willst du nicht kennen.
Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe sogar schon mal mit den Jungs von Dritte Wahl getrunken. Ich habe mit Fiddler's Green schon getrunken, mit Fersengold, mit Corvus Corax. Das wird ganz schön. Nee, aber wie kommt, also macht ihr da eine Undercover-Tour oder wie? Durch irgendwelche völlig unbekannten.
Na, wir sind auf unserer Festival-Tour. Und da hat das als blöde Idee da so mit reingepasst.
Aber wäre es nicht vom Ablauf dieses Jahr wieder Wacken gewesen, theoretisch?
Ja, wir wollen so ein bisschen aus dem Trott rauskommen, dass du alle 3 Jahre irgendwie die Festivals immer spielst. Das ist dann auch relativ schwierig, wenn du die Großen in Deutschland, ne, das ist ja dann immer so ein Abwechseln.
Ja, naja, man wird dann halt irgendwie Festival Bestandteil, ne? Irgendwie, wenn man sich da.
Ja, eben. Und
naja, deswegen. Beziehungsweise die Leute langweilen.
Ja, eben auch. Also, ne, also ich glaube, so selbstbewusst bin ich, dass von der Show von uns niemand gelangweilt ist, wenn er davor steht. Aber die Leute haben doch auch mal andere geile Bands verdient, nicht immer nur uns.
Ich denke mir, dass immer bei Hämatom gefühlt spielen Hämatom auf jedem Wacken.
Ja, ne, das ist so eine Band im Wacken-Universum, ja.
Oder Powerwolf, keine Ahnung. Wobei, die waren jetzt eine Weile nicht mehr so viel unterwegs.
Ja, aber Gößnitz Open Air, wünsche ich dir viel Spaß.
Leute, fahrt zum Gößnitz Open Air.
Ja.
Mal eine kleine Werbung hier an der Stelle.
Das können wir uns leisten, auf jeden Fall. Auf jeden Fall für so ein altehrwürdiges Festival.
Krass, ey, 33 Jahre, nicht schlecht.
Mhm. Ja, also das hat bei mir wirklich das ist aus so einer Veranstalterrichtung, die auch für den Start von unserer Band total wichtig war. Ne? Wie gesagt, so diese ehemalige DDR-Dorfsaal-Kultur, wo da auf den, gerade in Thüringen und in Sachsen auf den Dörfern, wo da viele Bands gespielt haben und getingelt sind und so. Das gab auch für uns viele Auftrittsgelegenheiten bei solchen Sachen. Und aus der Tradition kommt so ein Festival.
Ich finde es schon interessant, wie viele von diesen kleinen Festivals es zumindest jetzt vor Corona noch so gab oder noch gibt, I don't know, die so in dieser 1000er, 2000er Größe so existieren, von denen man so nichts weiß, weil die so eine regionale Sache sind. Eben auch wirklich so wie Festsaal, Kultur ist es ja dann auch nur, dass es halt dann Open Air ist. So, die dann allein dadurch existiert, weil die Jugend oder die, naja, vielleicht auch nicht mehr ganz so jugendlichen Leute aus der Umgebung dann da hinfahren jedes Jahr und das einfach dann, und da sind wir wieder bei dem Community oder bei dem Leute-Treffen-Aspekt, weil die sich dann dort halt versammeln.
Ja. Ich mag sowas. Ich mag sowas. Deswegen hin da. Kann ich dich in deinen Kundenservice schmeißen?
Hast du Druck?
Ich habe ein bisschen Druck, ja.
Gut, dann schmeiß mich in meinen Kundenservice. Eva uns sehr jetzt gut. Hier. Eva uns
ja, bevor hier. Wir die Leute da ja wieder vertrösten, also da springen dann noch die letzten Mohikaner hier ab.
Naja, die schalten doch bestimmt nur wegen uns ein und nicht wegen dem Kundenservice. Weißt du nicht?
Ja, die Ahnung ist eine andere, glaube ich.
Oh, wow. Okay. Da muss ich mich kurz zurückerinnern, ist ja schon wieder ein paar Wochen her hier, ne?
Ja.
So, wir reisen heute, Mike, halt dich fest, wir reisen nach Südanatolien.
Okay.
In die Stadt Mugla, zurzeit immer noch Osmanisches Reich.
Ja.
Dort wird am 6. Oktober 1849 Basileus Zacharias geboren.
So. 1849.
Das war der einzige Sohn und ältestes von 4 Kindern eines griechischen Notars, Rohstoffhändlers und Rosenölimporteurs.
Oh.
Auf jeden Fall auch interessant der Aspekt, dass die eben als Griechen in Südanatolien leben, denn es ist ja die Zeit des Osmanischen Reichs und Griechenland in der Form existiert ja noch gar nicht. Oder nicht mehr.
Ach, okay.
Oder so, ne? Genau. Die Familie, die war nach antigriechischen Osterpogromen 1821 für mehr als zwei Jahrzehnte ins russische Odessa geflohen, also damals russisch, heute ukrainisch, wo sie dann ihren Nachnamen slavisierten, in Zacharow. Diese ganze Griechenland-Frage spielt da eine ganz große Rolle. Diese antigriechischen Pogrome 1821 waren die Reaktion auf den Ausbruch des griechischen Unabhängigkeitskrieges. Jetzt habe ich natürlich Quatsch erzählt, also der war 1821, 1849 gab es dann Griechenland schon.
Okay.
So, also, ne, es ist, aber Griechenland gab es halt eine ganze Weile nicht, weil es einfach Teil des Osmanischen Reichs war. So, und das war wirklich eine ganz schlimme Sache. Ne? Also es kam da unter anderem in Konstantinopel, auch in Smyrna, kam es zu Massenexekutionen. Ne? Da wurden christliche Kirchen zerstört, die Häuser der Zivilbevölkerung geplündert und. Also es war wirklich schlimm und deswegen die mussten wirklich fliehen. Blieb denen gar nichts anderes übrig. Und 20 Jahre später kehrten sie dann erst zurück. Und im Jahr 1855 zogen sie dann in ein griechisches Viertel mit Namen Tatavla in Konstantinopel. Da zogen sie dann hin. Das war aber eine sehr arme Gegend. Eine sehr zwielichtige Gegend, möchte man sagen. Und in dieser Welt wuchs dann dieser junge Herr Zacharow auf.
Okay.
Es war ein sogenannter Melting Pot. Angeblich würde er basierend auf seinem Aufwachsen dort später bis zu 10 verschiedene Sprachen sprechen.
Krass.
Also musste man irgendwie, um klarzukommen mit diesen ganzen windigen Gestalten und Seeleuten und whatever, was da so rumkam. Und er entwickelte daraus sozusagen sein erstes Gewerbe im Hafenviertel Galata. Da war er nämlich dann Touristenführer. Im örtlichen Rotlichtbezirk.
Okay.
Er war auch Geldwechsler. Ja, und eine weitere Profession, der er nachging. Er arbeitete als Brandstifter und Bergungshelfer für die Feuerwehr von Konstantinopel.
Wie als Brandstifter für die Feuerwehr?
Genau, Mike. Was? Er arbeitete als Brandstifter. Denn die Feuerwehr von Konstantinopel war im 19. Jahrhundert primär ein Erpressungsunternehmen.
Ach, da geht es jetzt gar nicht um, wo jemand sagt, okay, wir müssen ja was kontrolliert abbrennen. Wie macht man das? Sondern das ist wirklich so nach dem Motto, also rein brandschutztechnisch sehe ich ja einige Mängel. Sie wollen doch nicht, dass hier irgendetwas passiert. So nach dem Motto, ja?
Genau.
Oh, okay.
Exakt krass. Das. Zudem kassierten die auch exorbitante Provisionen von reichen Bürgern, deren Häuser dann doch abgebrannt waren, um dann Wertsachen aus den brennenden Gebäuden zu retten und solche Geschichten. Also da gibt es in dieser Wertschöpfungskette des Abbrennens von Gebäuden gibt es da schon einige Möglichkeiten des Geldverdienens. Ne?
Also, aber ist ja, wie soll man sagen, ist ja eigentlich für die Feuerwehr ein angeschlossenes Geschäftsfeld. Ne? Das ist ja, als ob man ein Festival veranstaltet und kein Bier verkauft. Ne? Das liegt ja eigentlich auf der Hand. Okay. Sind wir mal froh, dass da heutzutage niemand das Geschäft.
Ja, also als, deswegen sind die ja auch vom Staat angestellt, ne? Weil wenn es da private Feuerwehrdienstleister gäbe, wer weiß.
Ja.
Ne, also es gibt schon einen Grund, warum manche Sachen institutionalisiert worden sind. Genauso wie Zuchthäuser. So. Ne, wenn du als Privatunternehmen sagen kannst, wie lange jemand und wie jemand eingeknastet sein soll und wie der da vielleicht auch zu arbeiten hat und so, das sieht man ja in Staaten.
Ja, verstehe schon.
Naja, also du kannst dir vorstellen, dass das Leben, das sich danach entspannt, nach dieser jugendlichen Karriereoption, dass das dann möglicherweise nicht ganz so auf dem Boden des Gesetzes ablief. Also es ist nicht so, dass man es familiär nicht versucht hätte, ihn da auf den richtigen Pfad zu bringen. Er wurde in das Textilgeschäft seines Onkels in die Ausbildung geschickt, nach England tatsächlich. Allerdings wurde er dann in London 1872 wegen Unterschlagung und unregelmäßiger Warenexporte angeklagt. Musste dann Schadensersatz leisten, landete deswegen jetzt nicht im Knast, aber es war schon irgendwie, also den Boden der gutbürgerlichen, eines gutbürgerlichen, rechtschaffenen Lebens zu erreichen.
Also das klingt schon relativ zwielichtig alles so. Also ist zumindest jemand, der zurechtkommt in den Verhältnissen, sag ich mal.
Was man dazu auch sagen muss, ist, dass auch die Herkunft dieser Person in vielerlei Art strittig ist. Man könnte sagen, es gibt da eine gewisse chronologische Unschärfe. Es gab zum Beispiel einen Kläger aus dem Jahr 1933, also es wird sich also durchziehen, der behauptet, dass der Herr Zacharow in Wahrheit der in Litauen geborene russische Jude Chaim Manilowitsch Zahar sei, dessen Ehe 1877 geschieden worden sei. Da kommen wir gleich nochmal drauf, auf diesen Zusammenhang. Also ob und wer das so genau ist, das liegt alles ein bisschen im Dunkeln, Mike. Diese Londoner Gerichtssituation führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass er sich bessert. Man könnte sagen, er verschwindet jetzt erstmal ein ganzes Jahrzehnt in einem kriminellen Milieu. Und was er in dieser Zeit tat, das ist nicht so richtig klar, könnte man sagen. Das ist alles so wenig dokumentiert. Also er beispielsweise ist dann bekannt, dass er 1883 als Schiffsagent in Galway arbeitete, wo er junge Frauen für Fabriken in den USA rekrutierte. Dann betätigte er sich als Verkäufer für eine Waggonbaufirma in St. Louis in den Vereinigten Staaten. Und dann kommt da noch was hinzu. Aber das Spannendste kommt dann später. Jetzt kommt erstmal der wichtigste Business-Aspekt dieser seines Lebens. Und der begann im Herbst 1877 in Athen. Durch die Protektion des einflussreichen griechischen Diplomaten und Journalisten Stephanos Skouloudis, also du hast gesehen, 1877 war ja dieser Prozess. Also er war aktuell eigentlich gerade verknackt worden, aber den konnte er überzeugen, ihn unter seine Fittiche zu nehmen. Also er konnte ihn überzeugen, dass er unschuldig ist. Erhielt er dann am 14. Oktober 77 die Anstellung als Balkanrepräsentant des schwedischen Waffenkonstrukteurs Thorsten Nordfeld. Warum ein Balkanrepräsentant eines schwedischen Waffenkonstrukteurs? Also diese ganze Story ist völlig absurd, ne? Du merkst das schon. Also Nordenfeld, die haben ein dampfbetriebenes Unterseeboot entwickelt.
Okay.
So, jetzt war sozusagen die Balkanstaaten waren auch damals natürlich chronisch instabil und boten für Waffenlieferanten eine sehr gute Grundlage. So, und dieses dampfbetriebene Unterseeboot, das war interessant für kleinere Staaten, die miteinander im Clinch lagen.
Was willst du mit dem Unterseeboot auf dem Balkan?
Zu dem Balkan hinzuzurechnen ist zu dem Zeitpunkt auch Griechenland.
Ah, okay.
Na, und Zacharow ist ja Grieche. Also der spricht ja auch Griechisch, so dementsprechend hatte der eine Möglichkeit, so eine Konnecke herzustellen. Ne? Griechenland hat viele Inseln etc. Also da macht Seekriegsführung schon Sinn. Jetzt ist dieses Dampf-U-Boot, also allein Dampf-U-Boot, Alter. Also
es ist U-Boot klingt also das Dampf, geil.
Also einfach so wie aus einem Steampunk-Roman.
Ja.
Ne? Ist natürlich völlig schwachsinnig gewesen, das Ding. Das war militärisch völlig wertlos und Großbritannien und Frankreich konnten damit überhaupt gar nichts anfangen. Aber so ein kleiner Staat, den konnte man einfacher beschwatzen. Und Sacharow schaffte tatsächlich, Griechenland so ein Ding anzudrehen, weil die relativ kulante Zahlungsbedingungen bekommen haben. Und er als Grieche es dann schaffte, den nationalen Stolz zu bewegen. Ne? Also so von wegen, wir als Griechen brauchen natürlich auch eine starke Marine und so ein U-Boot und fantastisch, ne? So. Direkt nachdem er dieses U-Boot verkauft hat, reiste er dann nach Konstantinopel und sagte zu den Leuten im Osmanischen Reich, also Griechenland, ne? Die haben jetzt so ein U-Boot. Das ist gefährlich für euch. Vielleicht solltet ihr 2 U-Boote kaufen.
Ja, ja.
So. Nachdem er denen dann diese 2 U-Boote verkauft hat, reiste er dann nach Russland, um zu erzählen, ey, ganz ehrlich, Leute, die Osmanen haben jetzt U-Boote. Wollt ihr nicht auch U-Boote kaufen? Und verkaufte dann dem Zar weitere 2 U-Boote. Und es ist wirklich skurril, weil kein einziges dieser U-Boote ist jemals eingesetzt worden. Weil sie basically nicht einsatz, also sie waren nicht einsatzfähig. Es gab einen Torpedotest im Bosporus durch eins dieser osmanischen Boote. Und das ging einfach unter bei dem Torpedoabschuss. Also es lief einfach voll. Weil sich das dann irgendwie aufrecht stellte, keine Ahnung, weil das von der Balance nicht funktioniert hat. Und dann lief es voll und ging dann endgültig unter. Also das Produkt war scheiße, aber der Typ war offensichtlich ein ziemlich guter Verkäufer.
Krass.
Der es geschafft hat, die Psychologie auszunutzen. Ne? Also der schaffte es, den Leuten eine Bedrohungslage deutlich zu machen und dadurch sozusagen Waffen zu verkaufen. So,
da möchte ich noch ganz kurz anmerken, dass es bei der Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg ist mal ein deutsches U-Boot untergegangen, weil die Toilette falsch betätigt wurde. Das war ein völlig neuartiges Toilettensystem, wo auch nur ich glaube, da wurde extra ein Offizier ausgebildet, die Toilette zu bedienen. Und die wurde irgendwie falsch bedient und das ist das U-Boot deswegen untergegangen. Das war mit irgendeinem Vakuumsystem, keine Ahnung, völlig wild. Hightech, die man nicht im Griff hatte. Egal.
Das naja, wie jetzt in dem Flugzeugträger, wo dann Feuer ausgebrochen ist und das deswegen nicht nutzbar war, ne, irgendwie?
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Na jetzt, war das nicht ein Trockner oder so, der Feuer gefangen hatte?
Ach, okay. Nee,
ja, ja, also sind okay. Am Ende solche lächerlichen Kleinigkeiten, die dann irgendwie so die größten Maschinerien in
aber
in die
Dampf-U-Boot finde ich geil. Da hat man gleich so einen Jules Verne-Pappschnitt vor Augen. So. Geil.
Also tatsächlich erscheint es mir so, als ob die Produkte von Sacharow oder die, für die er da sozusagen der Vertriebler war, nicht nicht besonders gut waren, aber er es halt geschafft hat, sich oder diese Produkte am Markt zu behaupten durch alles Mögliche, was er da getan hat. Unter anderem auch durch Sabotage. Beispiel Maxim Maschinengewehre.
Oh ja, kenne ich. Wasser gekühlt.
die Nordenfeld hatte mechanische Repetierwaffen. Mhm. Die wären natürlich obsolet, wenn Hiram Maxim da mit seinem vollautomatischen Maschinengewehr entsprechend Absatz findet. Und deswegen war seine Aufgabe, das zu sabotieren. Beispielsweise in La Spezia in Italien, wo vor einer hochkarätigen Militärkommission unter Beteiligung des Herzogs von Genua die Vorführer von Maxim einfach nicht zur Präsentation kamen.
Okay.
Warum? Er hat sie einfach komplett abgefüllt in der Nacht davor. Durch Mittelsmänner. Die haben die so, so unter den Tisch gesoffen, dass die nicht zu dieser Präsentation erscheinen konnten.
Mhm.
Das zweite war in Wien. Da blockierten dann die Waffen während der Vorführung vom Kaiser.
Mhm.
Und während der Demontage danach stellten die Vertreter von Maxim fest, dass die Läufe und die Patronenzufuhr manipuliert worden waren.
Mhm.
Bei einer weiteren Demonstration in Wien funktionierte das Maschinengewehr zwar, aber Zacharow mischte sich unter die anwesenden Generäle und streute das Gerücht, die Waffe sei so komplex konstruiert, dass sie nur in präziser Handarbeit hergestellt werden könne und eine industrielle Massenproduktion für moderne Armeen unmöglich sei. Weißt du, was dazu, wozu das führte?
Nee.
Weil das, also Maxim kennst du ja, ne? Also es hat sich ja offensichtlich doch durchgesetzt.
Ja, ja, das kennt man ja aus jedem, also kenne ich seit Kind aus jedem Weltkriegsfilm.
Durch dieses, ich sag mal, Vertriebsnetz, könnte man sagen, schaffte es Zacharow, so viel Druck auf Maxim auszuüben, dass also das Rothschild, also die Bank Rothschild, wo Maxim sozusagen seine Geldgeber gefunden hatte, gesagt hat, ey, ganz ehrlich, fusionier doch mal mit dieser Nordenfeld Company. Also der hat sozusagen die Präsentation dieses richtungsweisenden Waffentechnologie so torpediert, dass Nordenfeld billig diese Innovation quasi schlucken konnte.
Krass, das ist ja Wirtschaftskrimi.
Zacharow wurde daraufhin dann Hauptverkäufer der Maxim-Gewehre.
Aha, okay.
Und erwarb natürlich auch massiv Aktienpakete dieses neuen Unternehmenskonglomerats.
Wie bist du auf so ein Dreckbein gestoßen? Typen?
Das ist einer der legendärsten Waffenhändler aller Zeiten, tatsächlich.
Ach, okay, krass.
Ja, ja, also wir sind auch noch lange nicht am Ende, Mike. Also wenn du Stress hast, sag Bescheid, weil wir sind jetzt an der Hälfte angekommen. Du bist schon ein bisschen nervös.
Ja, nee, weil ich finde es total spannend. Ist ja auch eine Materie, die mich sehr interessiert. Bin mal gespannt, was da noch alles.
Na, also soll ich so ein bisschen abkürzen? Oder
der hat aber nichts mit dem Sacharow zu tun, der die Wasserstoffbombe erfunden hat für die Russen. Nee, ne? Das war ein Sohn von ihm.
Zacharow.
Zacharow. Ja, Zacharow. Das wird ja manchmal in der Transliteration wird das ja manchmal umgedeutet. Ah, okay. Nee, bis jetzt noch nie gehört von dem Typen. Erzähl weiter.
Im Grunde, also Zacharow, der war zu seiner Zeit wirklich sehr, sehr bekannt. Das ist ganz interessant, dass man heute von ihm eigentlich nichts mehr weiß, weil der hatte damals mit dem Interesse natürlich am Verkauf von Waffen. Also das Waffen zu verkaufen bedingt ja auch, dass du Konflikte brauchst, um Konfliktparteien zu haben, an die du die Waffen verkaufen kannst. Deswegen gab es dieses System Zacharow, wo Aufwiegelung, diplomatische Provokation, Grenzkonflikte, geopolitische Ängste, Rüstungsspiralen eine Rolle gespielt haben, die er sozusagen alle entzündete und vorantrieb. Ja, also wie du es ja gerade gesehen hast, du verkaufst einem Staat Offensivwaffen und verkaufst dem anderen Staat die passenden Defensivwaffen. Flugzeuge an eine Nation, Flugabwehrkanonen an die Rivalen, U-Boote an die eine Seite, Zerstörer an die anderen und so weiter und so fort. Die Rüstungskonzerne, die haben wie in transnationalen Kartellen agiert, um ihre gegenseitigen Profite zu maximieren. Also da gab es halt auch einfach diese Absprachen, weil es ja jetzt auch nicht so viele entsprechende Akteure gibt. das führt natürlich auch manchmal dazu, dass man konkurrierende Technologien unterdrücken musste, beispielsweise bei der Konstruktion eines voll funktionsfähigen elektrischen U-Boots. Das entwickelt wurde von Isaac Peral. Also es ist ein Spanier, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man Isaac Peral oder so sagen muss. Der erfand Ende der 1880er Jahre eben dieses U-Boot, das unter Wasser steuerbar war und Torpedos im getauchten Zustand abfeuern konnte. Nordenfeld-Dampf-U-Boote waren dementsprechend dann endlich obsolet, die ja auch nicht funktionierten. Nachdem es ihm nicht gelang, Peral dieses Patent abzukaufen, initiierte dann Zaharoff eine Zerstörungskampagne. Es gab bei der ersten Vorführung der spanischen Marine gegenüber 4 verschiedene Sabotageakte an diesem U-Boot.
Krass.
Und gleichzeitig bezahlte Zaharoff Journalisten, Politiker, Offiziere, um dieses Projekt als absoluten Misserfolg darzustellen. Weswegen die spanische Regierung dann die Entwicklung einstellte, obwohl, und das ist das Interessante, die Seetests trotz dieser 4 Sabotageakte erfolgreich waren. Also das Experiment gelang, aber die öffentliche Meinung war so schlecht, dass die Regierung sich davon hat leiten lassen, sozusagen.
Krass. Da wird auch einfach mal das Lebenswerk von jemandem zerstört,
genau.
Ne?
So. Genau. So, und das darf man echt nicht unterschätzen, wie krass der in der gesamten europäischen Presselandschaft drinsteckte. Der erwarb auch also legal die Kontrolle über diverse Blätter, ne? Beispielsweise das französische Boulevardblatt Excelsior, die Nachrichtenagentur Agence Radio, ne? Also kennt man jetzt nicht, aber nur als Beispiel dafür, dass der jetzt nicht nur dahin ging und den Koffer hingestellt hat und gesagt hat, schreibt mal, was ich will, sondern der hat halt einfach ganze Redaktionen gekauft. Bei denen man nach außen jetzt nicht sehen würde, dass die am Ende des Tages Schergen der fucking Rüstungsindustrie sind.
Ja, ja.
Ne? Zusammen mit Paul von Gontard, dem Leiter der heimlich von diesem Konglomerat kontrollierten deutschen Rüstungsfirma Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, lancierte er gefälschte Berichte in der französischen Presse über eine angebliche massive Aufrüstung des kaiserlichen Deutschland. Also der ist sozusagen einer der Konstrukteure dieser ganzen Jahrhundertkatastrophe, die da anrollt mit der Zeit, ne? Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, was so einzelne Persönlichkeiten zu der Zeit beigetragen haben für diesen Hurra-Patriotismus, diese gegenseitige Angst vor Krieg und Aufrüstung.
Ja, ja.
Ne? Also das Parlament in Frankreich musste aufgrund dieser Hysterie, die durch diese Gerüchte erzeugt wurden, dann den Verteidigungsetat erhöhen. Was wiederum direkt zu Großaufträgen bei diesem Konglomerat führte. Also das Konglomerat war jetzt mittlerweile Vickers. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Da habe ich schon gehört, den Namen, ja.
Ja, also
sind Strukturen und Mechanismen, die einem durchaus bekannt vorkommen, ne?
Ja, also Mike, der hatte dann eine Affäre mit einer Herzogin aus Spanien, was ihm dann über die familiären Netzwerke die Möglichkeit gab, eine spanische Rüstungsfirma aufzukaufen, die dann wiederum die spanische Regierung betrug, Informationen an die britische Regierung weiterverkaufte. Dann gab es noch die Siemens-Affäre. Im Grunde, sag mir ein Land und ich sag dir die entsprechende Schmiergeldkampagne dazu. Ne? Beispielsweise 1914 in Japan, da war Zaharoff im Zentrum eines gigantischen Skandals um Schmiergelder, das die er dem japanischen Admiral Fuji gezahlt haben soll, um die Aufträge für die Marine zu sichern. Das US-Senatskomitee unter Gerald Nye, die hatten systematisch Provisionen zwischen 5% und 7% von amerikanischen Rüstungsfirmen wie der Electric Boat Company erhalten, um U-Boot-Verkäufe an Spanien zu realisieren. Und der Erste Weltkrieg, der führte dann dazu, dass Sacharow einer der reichsten Männer der Erde wurde, weil er überall quasi beteiligt war an dieser Rüstungsindustrie, an Großbanken, an Ölgesellschaften, profitierte er eigentlich an den Materialschlachten, von den Materialschlachten an allen Fronten.
Krass.
Na, also diese Rüstungsindustrie, dieses Kartell, das da global agierte und miteinander unter einer Decke steckte, hatte dadurch ja die perfekte Absatzmöglichkeit. Ne? Es wurde produziert und produziert und verdient und verdient und alles, was da irgendwie lief. Ne? Wir waren ja auch interessanterweise, was die Antriebsart angeht, schon vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich in der Lage, da E-Mobilität umzusetzen. Ne? Ja. Auch der Kaiser hatte ja irgendwie ein E-Auto. Aber der Erste Weltkrieg hat das ja alles zunichte gemacht. Und hängt natürlich auch mit den Leuten zusammen, die da ordentlich abgecasht haben in der Ölindustrie, unter anderem Zaharow, der sich natürlich durch diese verschiedenen Beteiligungen auch dafür eingesetzt hat, dass diese ganzen Fahrzeuge eher mit Benzin betrieben wurden als in irgendeiner anderen Art und Weise. So, ne? Der hatte einen direkten Draht zum Premierminister Asquith und David Lloyd George. Er reiste 1917 in die Schweiz, um mit der osmanischen Führung unter Enver Pascha einen Separatfrieden zu schließen. Dafür wurde er von Lloyd George mit 2 Millionen US-Dollar ausgestattet, um den quasi zu bestechen.
Was für ein Typ, ey. Das ist ja...
Das scheiterte zwar, aber ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Du hast da sozusagen den höchsten Rüstungslobbyisten der Welt, der federführend auch schuld am Ersten Weltkrieg ist, der dann... ein Separatfrieden zwischen Großbritannien und dem Osmanischen Reich mit Geld erpressen soll. Was? Und am Ende führte das dann sogar dazu, und das ist eigentlich das Ironischste daran, der bekam dann 1919 auch noch das Großkreuz des Bath-Ordens.
Verliehen. Okay, ich dachte, du sagst jetzt Friedensnobelpreis.
Nee, aber also der wurde tatsächlich auch noch mit großen staatlichen Ehrungen in Großbritannien versehen. Und nachdem er jetzt sozusagen Jahrzehnte mit dem Tod gehandelt hatte und sozusagen das Geschäft seines Lebens gemacht hat im Ersten Weltkrieg, versuchte er dann den Rest seines Lebens mit Philanthropie seine gesellschaftliche Stellung wiederherzustellen. Also ein bisschen wie Nobel. Pulitzer. Oder Nobel, ja, oder Pulitzer, der ja einen Pulitzer-Preis stiftete, nachdem er basically die Bild-Zeitung erfunden hatte. und investierte da in akademische und wissenschaftliche Projekte. Beispielsweise stiftete er der Sorbonne, der Universität in St. Petersburg, dem Imperial College in London Hunderttausende von Dollar oder Pfund oder was auch immer dann die entsprechende Währung war. Also... Er investierte auch in Dinge wie, wo wir gerade bei diesem ganzen Steampunk-Ding sind, in irgendwelche Experimente wie eine dampfbetriebene Flugmaschine.
Okay, Hauptsache Dampf.
Ja, also Dampf, das war so ein Ding.
Krass.
Also er förderte die europäische Theater- und Kulturszene, war mit diversen Schauspielern eng befreundet. Der nahm ein Findelkind auf, das dann später zu einer Muse von Pablo Picasso wurde und zur Geliebten von Ernest Hemingway. Also Mike, ich das ist so ein volles Leben. Ich kann dir das alles en Detail jetzt in dieser Geschwindigkeit nicht erzählen. Aber du merkst schon, was... Also der hat auch das Casino von Monte Carlo gekauft.
Wie bist du auf den gestoßen?
Naja, ich bin halt immer mal auf der Suche nach Leuten. So, ich hätte jetzt literally nochmal 20 Minuten länger gebraucht, muss ich sagen, um das alles irgendwie also dieses unfassbare und extrem einflussreiche Leben nochmal richtig zusammenzufassen.
Krass. Wie ist da mit Vornamen?
Das ist die Frage, welcher Sprache? Basileus Zacharias.
Basileus.
Basil Zacharov. Oder,
okay.
Warte, wie war das andere? Prinz Zacharias Basileus Zacharov. Als Waggonverkäufer in Staaten, das hat sich ja ganz gut gemacht. Ne? Also der hatte halt auch einfach viele Namen, unter denen er gehandelt hat. Ne?
Und da war halt dann sein Leben, also da war Grieche dann sozusagen.
Ja, er war Grieche, er war Weltbürger, er war Heiratsschwindler, er war Händler des Todes, er war Diplomat, er war Inhaber von Verlagen, von Anteilseigner von Rüstungsunternehmen, Ölunternehmen. Also was war der Mann nicht?
Aber ich meine, das ist ja total lustig, ne? Hätte man da jetzt vor 10 Jahren drüber geredet oder so, hättest du gedacht, unfassbar, was damals möglich war. Und heute sind halt so Gestalten wie Elon Musk oder die ganzen Freckles da von Palantir oder Witkoff oder solche Leute, das sind ja fast ein bisschen ähnliche Gestalten, die da so auf die weltpolitische Bühne mit Wirtschaftsinteressen treten und aus ihrer persönlich-wirtschaftlichen Macht heraus da in der Weltpolitik mitmischen und Hans Dampf in allen Gassen sind, so die Zeiten scheinen so ein bisschen wieder hochzukochen, ne?
Ja, wobei es ja bei ihm noch krasser ist, weil er ja wirklich aus einer sehr schwierigen sozioökonomischen Situation kommt. Also er hat ja literally im Rotlichtviertel sein Geld mit zwielichtigen Aktivitäten verdient als Kind. Mhm. So, also der, ja. Das ist ja nicht wie bei Elon Musk, dass man da irgendwie ein paar Smaragdminen im Rücken hat, um den Aufstieg zu finanzieren, sondern das hat er sich ja wirklich durch kriminelle Machenschaften sukzessive selber aufgebaut.
Mhm. Ja. Na gut, das waren schon auch noch andere Zeiten damals, klar. Naja. Aber ich meine so von der Struktur her, dass solche Leute überhaupt wieder Hans Dampf in allen Gassen sein können.
Es gibt vielleicht, also ich weiß nicht, wie tief bist du im Tim und Struppi-Universum?
Nicht besonders.
Also da gibt es Figur des Basil Bazarov.
Ach, okay.
Vertreter der Firma Corrupt Arms GmbH. Also die haben den da mal persifliert sozusagen.
Mhm. Nee, also kenne ich nicht. Weiß gerade so, wer Tim und Struppi sind.
Mhm. Gut, okay.
Krass, aber...
Also er ist sozusagen so der Prototyp des korrupten Waffenschiebers.
Na, so richtiger Warmonger. Ja. Okay, krass.
Ja, und auch Citizen Kane ist in der Form so ein Stück weit von Zacharov beeinflusst.
Mhm.
Na, also Orson Welles hat sich so ein bisschen vom einsamen Ende... von Zacharov im Château de Ballancourt da inspirieren lassen, was diese Charakterstudie von Citizen Kane sozusagen angeht.
Ach, okay. Krass. Krass.
Ja, nee, und auch,
gehört.
Auch die Satanic Bible ist unter anderem Basil Zacharov gewidmet.
Echt?
Von Anton LaVey. Mhm.
Ja gut, also ich meine, das ist schon so, könnte schon der Antichrist sein, der da auf die Erde gekommen ist und da seine, in den dunklen Trieben und Machenschaften der Menschheit seine Verwirklichung findet.
Also ich erinnere mich daran, wie an den zweiten Sherlock Holmes Film, der von Guy Ritchie inszeniert worden ist, Anfang der 2010er. Und da geht's ja auch sozusagen um diese Rüstungsspirale zum Ersten Weltkrieg. Und am Ende des Tages ist alles, was man da sozusagen beobachtet, ja, also ich denke, das basiert auch auf dieser Zacharov-Thematik. Also es ist, also ich finde es einfach gruselig, dieser Punkt, dass man am Ende des Tages kann man sich eigentlich gar nicht sicher sein, wer agiert für wen eigentlich. Ne? Also wenn jemand so viel Geld hat, mehrere Verlage zu kaufen, um für ein spezifisches Thema zu lobbyieren. Hm. Alles andere bleibt gleich, aber dieses eine spezifische Thema zieht sich so durch, dass es ganz langsam und sukzessive in eine Richtung gepusht wird. Wie will man das noch sehen und beobachten und vorhersehen vor allen Dingen, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist aus unserer Froschperspektive dann schwer.
Ja, gerade jetzt auch in Zeiten von immer mehr bewaffneten Konflikten und dem Hype der Rüstungsindustrie.
Ja, absolut. Also damals muss man ja auch noch dazu sagen, wenn man damals einen Krieg irgendwie angezettelt hat, vor dem Ersten Weltkrieg, das war ja damals schon eine Schocküberraschung, dass so eine Art von Krieg überhaupt möglich ist. Ne? Früher hast du da irgendwie Truppen aufeinander gehetzt und dann war irgendjemand die Oberhand gehabt oder nicht. Und dann hat man sich in Wien zusammengesetzt, hat nett gegessen und hat dann wieder die Ländereien aufgeteilt und dann war alles wieder gut, ne? Dass dann die Welt auf einmal in so einer Materialschlacht, in so einem unfassbaren Patner Vernichtungsmaschine, die langsam hochtechnisiert wird, da feststeckt, das gab es ja bis dahin in so einer Skala gar nicht. Ne? Mhm. Also das hat ja dazu dieser Profitexplosion noch zusätzlich dazu beigetragen. Ne? Da hat ja dann wahrscheinlich Haubitzen und Panzer verkauft und Luftschiffe und nicht Bajonette und Schrapnelle und sowas. Ne? Also.
Nee, also im Grunde die ganze Palette von allem, was dann von beiden Seiten entgegengeschossen wurde, das ist ja halt der Punkt. Ne? Wenn du der einen Seite das eine und der anderen Seite das andere verkaufst, das ist ja das Absurde. Ja.
Krass.
Und auch Teil des, also den Konflikt ja auch schürst.
Das ist
der große Aspekt davon, dass sie ja auch, wie ich das gemeint habe, mit dieser Kriegshysterie, die sie da in Frankreich geschürt haben irgendwie. Ne? Und es ist ja nicht so, dass nicht alle irgendwie in den Ersten Weltkrieg gestolpert sind, weil sie irgendwo auch von falschen Erwartungen, von ihrer Bevölkerung, von Hybris, von falschen Vorstellungen geblendet, gelenkt, getäuscht, wie auch immer wurden. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass jeder unter nüchterner Betrachtung aller Zusammenhänge sich gesagt hat, das wäre eine gute Idee. Das ist ja einfach alles irgendwie. Ne, wie meinte man die Traumwandlerisch oder so?
Die Traumwandler gibt es so ein Buch direkt.
Genau, ne? Die Traumwandler, genau.
Ja, absolut. Ja, das ist ja das, was heute einen auch beängstigt, ne? Also, dass man, keine Ahnung, vielleicht kann man, wenn man in 50 Jahren auf unsere Zeit heute zurückblickt, schon ganz klar die Linien erkennen, die uns irgendwie ins Verderben führen. Und wir haben keine Ahnung davon, welche das gerade sind.
Naja, ich glaube, so ein gewisses Gefühl hat man schon. Die Frage ist nur, sieht man es zu düster oder nicht düster genug?
Keine Ahnung. Bei mir wird es knapp mit den 50 Jahren. Du wirst das wahrscheinlich noch auswerten können.
Na, mal gucken. Wenn ich weiterhin so wenig Schlaf kriege, dann wird es auch nichts mehr mit den 50 Jahren.
Na, dann leg dich mal schlafen, Mike.
Ich leg mich direkt los. Schlafen, Mike.
Ich danke dir. Geiler Kundenservice.
Ja, wie gesagt, da sind noch mehr Etappen gewesen, aber ich habe es jetzt ein bisschen gerafft. Hab einen schönen Tag, Mike. Tschüssi.
Mach's gut. Tschüss.
Ja, aber da kann man das doch machen, ohne dafür sonst wie viel Geld für Eintritt zu bezahlen, oder?